Ja, zu der Bezeichnung Geschichtenfinderin bin ich gekommen, weil ich immer wieder Inspiration finde und im Prinzip keine Schreibblockaden kenne. Die Geschichten finden mich im täglichen Leben und so schreibe ich auch in unterschiedlichen Genres für Kinder und Erwachsene. Mittlerweile passt diese Wortmarke, die ich mir auch habe schützen lassen, auch zu der Arbeit an barrierefreien Kindermedien, Kinderbüchern mit Mehrwert. Denn dort geht es auch im weitesten Sinne ums Finden von Geschichten mit haptischen Elementen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Besuch ist Christina Oskoy. Christina ist Autorin, Geschichtenerfinderin, Speakerin, Lesebotschafterin und Expertin für barrierefreie Gestaltung, sowohl im medialen als auch im sozialen Raum. Sie hat einen Master of Arts in kultureller Bildung an Schulen absolviert, ist Mitglied im Vorstand des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen in Hamburg und engagiert sich intensiv für inklusive Gestaltung in Bildung und Kultur. Was Christina besonders auszeichnet, ist ihr ganzheitlicher Blick. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Storytelling, kultureller Bildung und gesellschaftlicher Innovation. Und genau deshalb freue ich mich besonders, mit ihr heute darüber zu sprechen, wie wir Zugänge schaffen können, gerade in der Erwachsenenbildung, wo unbewusste Barrieren oft besonders tief sitzen. Hallo Christina, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Ivo, herzlichen Dank für deine Einladung zu diesem interessanten Gespräch.
Christina, lass uns heute über ein Thema sprechen, das oft unterschätzt wird und doch zentral für Bildungsprozesse mit Erwachsenen ist. Wie können wir Barrieren im Denken überwinden, bei uns selbst, in unseren Institutionen, in unserer Sprache, um Diversität nicht nur zuzulassen, sondern aktiv als Ressource zu gestalten? Doch lass uns zuerst so einsteigen, wie wir immer starten, indem ich dich auffordere, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Sehr gerne. Ursprünglich habe ich einen kaufmännischen Beruf erlernt und mit der Geburt meiner Töchter habe ich meine Leidenschaft für Schreiben wiederentdeckt. Als Kind habe ich immer schon gerne geschrieben, was sich auch dann immer in meinen Aufsätzen ausgezeichnet hat und meine Lehrerin immer gesagt hat, du schwafelst schon wieder, Christina, mach's mal kürzer oder so.
Aufsätze, Texte, Geschichten schreiben, das gehört zu deiner Biografie und du bezeichnest dich selbst ja auch als Geschichtenfinderin. Was steckt hinter diesem Begriff und welche Rolle spielt das Erzählen und Finden von Geschichten in deiner Bildungsarbeit mit Kindern und Erwachsenen?
Ja, zu der Bezeichnung Geschichtenfinderin bin ich gekommen, weil ich immer wieder Inspiration finde und im Prinzip keine Schreibblockaden kenne. Die Geschichten finden mich im täglichen Leben und so schreibe ich auch in unterschiedlichen Genres für Kinder und Erwachsene. Mittlerweile passt diese Wortmarke, die ich mir auch habe schützen lassen, auch zu der Arbeit an barrierefreien Kindermedien, Kinderbüchern mit Mehrwert. Denn dort geht es auch im weitesten Sinne ums Finden von Geschichten mit haptischen Elementen. Dazu aber später gerne mehr.
Das ist interessant. Du hast diese Wortmarke Geschichtenfinderin schützen lassen. Und vielleicht kannst du uns einen Moment mitnehmen in konkrete Situationen, wo eine Geschichte eine Bildungsbarriere beispielsweise bei Erwachsenen gelöst oder geöffnet hat.
Da kann ich ein gutes Beispiel nennen. Vor vielen Jahren habe ich an einem Hackathon teilgenommen und da habe ich meine Idee von den barrierefreien Kinderbüchern für blinde und sehende Kinder vorgestellt, also gepitcht. Und dabei bat ich die Erwachsenen, ihre Augen zu schließen und sich ihr Lieblingskinderbuch vorzustellen mit den Hauptcharakteren, der Umgebung und so weiter. Nachdem sich alle ein inneres Bild gemacht haben, bat ich sie, die Augen wieder zu öffnen und sich dann diese Kindergeschichte ohne Bilder und bunte Illustrationen vorzustellen. Denn so geht es blinden Kindern. Auch in meinen Workshops arbeite ich mit unterschiedlichen Fremdheitserfahrungen zur Sensibilisierung für die Themen Inklusion und Barrierefreiheit.
Das ist eine interessante Übung mit dieser Imagination. Mir kommt natürlich spontan die Rote Zora von Kurt Held in den Sinn, die mich sehr beeindruckt und vermutlich auch beeinflusst hat. Und aus unserem Vorgespräch, Christina, weiß ich auch, du arbeitest mit einem ganz speziellen Konzept, das Design for All heißt. Im Prinzip ist das ein inklusiver Gestaltungsansatz für die Bildungsarbeit. Und wir sind ja hier in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Und hier hören viele Personalentwickler, Trainerinnen und weitere Bildungsfachleute zu. Ich frage mich gerade, wie lässt sich dieser inklusive Gestaltungsansatz Design for All auf die Erwachsenenbildung übertragen? Etwa in Trainings, in Schulungen oder in Lernmedien? Oder anders gefragt, was müssten wir ganz konkret in Bildungssettings verändern, um Vielfalt auch strukturell mitzudenken?
Bei dem Ansatz Design for All geht es mir vor allem darum, von Anfang an unterschiedliche Bedarfe mitzudenken, damit Barrieren möglichst gar nicht erst entstehen. Wir wissen mittlerweile, dass es auch viel nicht sichtbare Beeinträchtigung gibt und dafür sollten wir alle aufmerksamer werden. Wir werden immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft haben, die entweder noch nicht oder nicht mehr von der Digitalisierung beispielsweise profitieren. Und so unterstützend sie auch in vielen Bereichen sein kann, so sehr kann sie auch ausschließen. Ich spare mir jetzt die bekannten Beispiele wie Fahrkartenautomaten, iPhones und so weiter. Ich würde mir halt wünschen, dass im Bildungsbereich und auch in der freien Wirtschaft mehr auf Vielfalt in Kooperation geachtet wird. Zum Beispiel die Einbindung von Künstlerinnen und Kreativen in Transformationsprozesse. Die unterschiedliche Herangehensweise und der Umgang mit Herausforderungen kann zu ganz anderen Perspektiven führen, wie beispielsweise beim Design Thinking. Es gibt vereinzelt gute Beispiele, die zeigen, wie fruchtbar diverse Teams sind und welche Bereicherungen es für beide Seiten gibt.
Ich musste ja im Moment schmunzeln, als du das Thema Fahrkastenautomat hier eingebracht hast. Ich habe seit vielen Jahren so eine nationale Bahnkarte in der Schweiz. Das heißt, ich muss niemals ein Ticket lösen. Und manchmal, wenn irgendwelche Touristen mich fragen, wie man diese Systeme bedient, bin ich kognitiv herausgefordert, weil die eine gewisse Komplexität haben. Und ich selber halt seit 10, 12 Jahren immer meine eigene nationale Bahnkarte in der Tasche habe und never ever diese Herausforderung spüre. Und wenn du jetzt diesen Gedanken von Diversität hier noch ein bisschen ausrollst, ich verbinde das auch mit Gesprächen, die wir immer wieder hier im Podcast-Studio mit anderen Gästen führen. Eines mit Sahar Gasgari-Lou, damals über das Thema glasklar kommunizieren in der Episode 51 bei Education Minds. Und wir reflektierten damals, wie es uns hilft, mit dem Konzept interkulturelle Kommunikation uns selber, aber auch andere besser zu verstehen. Und dies auch mit der Absicht, eine nachhaltige oder eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit möglichst allen Beteiligten zu fördern. Und im Gespräch mit Sahar Gasgari-Lou ist damals auch der Gedanke aufgetaucht, dass viele Bildungsfachleute gerne diversitätssensibel arbeiten möchten, aber an Unsicherheiten, an Sprachlosigkeit oder vielleicht auch an Angst vor Fehlern scheitern. Ich bin neugierig von dir zu hören, Christina. Was ermutigt Menschen, trotzdem diversitätssensibel zu arbeiten, diversitätssensibel vorzugehen?
Ja, also du sprichst diese Unsicherheiten an, die sind vielfach sehr hemmend. Aber wenn wir versuchen, offen aufeinander zuzugehen, du hast es ja auch gerade schon gesagt, und sichere Rahmenbedingungen schaffen. Also ich glaube, diese sicheren Rahmenbedingungen, das war auch schon in einer anderen Podcast-Folge bei dir das Thema, um eine Kommunikation auf Augenhöhe zu erzielen, dann sollten wir gemeinsam in der Lage sein, die Ängste zu überwinden. Eine gute Fehlerkultur ist dabei Grundvoraussetzung, denn wenn ich das Scheitern nicht zulassen kann, habe ich auch keinen Raum für Weiterentwicklung. Im Design spricht man von iterativen Prozessen, das heißt, man arbeitet immer wieder in Schleifen, die manchmal vorwärts und zu einem guten Ergebnis führen, manchmal aber auch nicht. Und das muss man aushalten können. Also, dass wir diese Fehlerkultur tatsächlich besser leben und das von Anfang an. Das beginnt in Schule und geht im Berufsleben so weiter.
Eine positive Fehlerkultur sprichst du an und das auch einüben, ausprobieren, sich darin erfahren, vielleicht auch die Vorteile kennenlernen. Ich verbinde das so mit der Überlegung blinde Flecken und stell mir vor, dass auch viele Bildungsfachleute, ich selber auch, wir haben doch viele blinde Flecken. Und manchmal in den Trainings zur Erwachsenenbildung setze ich eine Übung ein. Die Übung heißt Johari-Fenster. die baut auf dieses Konzept der Johari Brothers auf, bei dem es darum geht, dass die Studierenden sich bewusst werden, dass wir alle mit blinden Flecken unterwegs sind und dass es vielleicht Übungen und Methoden geht, diese blinden Flecken ein bisschen zu reduzieren oder ein bisschen transparenter zu machen. Und was ist hier deine Einschätzung, Christina? Wie gehen wir mit eigenen blinden Flecken als Bildungsverantwortliche um?
Da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich versuche, immer wieder offen zu sein und mich auf unbekanntes Terrain begebe. Wie zum Beispiel eingangs gesagt, habe ich vor vielen Jahren meinen ersten Hackathon besucht und dachte, dass ich da völlig fehl am Platz bin. Zum Glück wurde ich sehr freundlich empfangen und auch mit meiner analogen Idee habe ich zwischen all den Digital Natives Gehör und vor allem Unterstützung gefunden, was mich sehr bestärkt hat, auch weitere ähnliche Formate zu besuchen. Hier wird nämlich in sehr diversen Teams an Problemen gearbeitet. Und so ein Hackathon ist über 2,5 Tage und man weiß von Anfang an, man wird die Probleme, die man vorgestellt hat, in 2,5 Tagen nicht lösen können. Aber man ist in altersdiversen Teams, also da sind, wie gesagt, die Nerds am Start. Und ich mit meiner analogen Idee von einem Kinderbuch damals, was hybrid ist, habe so positive Rückmeldungen bekommen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil da, wo ich eigentlich positive Rückmeldungen erwartet habe, da habe ich sie nicht gekriegt. Und in einem Feld, wo ich völlig fremd war, sind so gute Ideen dazu gekommen, dass ich eben auch die Weiterentwicklung dieses Buchs tatsächlich ist da entstanden in diesen 2,5 Tagen.
Das ist eine schöne, positive Erfahrung. Toll, dass du das hier einbringst mit dem Hackathon. Und ich erinnere mich aus unserem Vorgespräch, dort haben wir das Thema Barrieren im Kopf auch schon mal aufgegriffen und haben festgestellt, dass Barrieren eben oft nicht nur physisch, sondern mental bestehen. Hast du hier einen Gedanken oder eine Idee, wie wir darauf reagieren können? Wie können wir vielleicht auch diese Barrieren konstruktiv irritieren oder im Idealfall sogar auflösen?
Ja, leider wird sehr häufig auf äußere Parameter geschaut. Also aufgrund der Herkunft, des Alters, Geschlecht, der Bildung, des Berufes schließt man auf die Fähigkeiten der einzelnen Person und macht sich ein Bild über diese. Auch aufgrund der eigenen Prägung, was nicht immer mit den Tatsachen übereinstimmt. Man mutmaßt, was jemand kann und was nicht. Und das bedauere ich sehr. Wenn man aufgeschlossen mit einem ehrlichen Interesse in Gespräche geht, wird man feststellen, dass man, was einen verbindet und wo man Kooperation weg von ausgetretenen Pfaden eingehen kann. Und das ist eigentlich immer so da, die Stelle, wo ich so diese Aha-Momente habe. Also ich habe ja auch, du hattest von meinem Master of Arts angesprochen. Ich habe ja gerade ein 2-jähriges Studium absolviert und da ging es darum, Pädagogen und Künstler und Künstlerinnen miteinander in Kooperation zu bringen. Und die ersten beiden Module waren also tatsächlich so, dass die Pädagogen in ihrem Kreis waren und die Künstler gesagt haben, so ja, wir wollen ja hier jetzt gerne irgendwo andocken, aber irgendwie kommen wir da nicht rein in diese Gruppe. Es hat sich nachher Gott sei Dank aufgelöst. Aber das sind so diese Dinge, ein Pädagoge geht davon aus, ein Künstler ist irgendwie unstrukturiert und unzuverlässig, vielleicht nicht pünktlich oder so, ohne erstmal den Künstler kennenzulernen und zu sehen, wie arbeitet der überhaupt. Und ich bin nun ein krasses Gegenbeispiel. Ich komme aus dem kaufmännischen Bereich, also ich halte Termine ein, ich bin gut strukturiert, ich bin gut organisiert und das muss ich dann erstmal erklären. Und das finde ich eigentlich so schade. Also ich versuche immer so unvoreingenommen wie möglich an Gespräche ranzugehen und hör erst mal zu, was bietet mir der andere an? Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr von unseren eingetretenen Pfaden wegkommen und tatsächlich mehr gucken, was bringt mir der andere mit? Oder was möchte er mir jetzt zeigen und nicht, welche Vorstellung habe ich von dem? Weil jetzt jemand mit einem bestimmten Äußeren oder bestimmten Herkunft vor mir steht, heißt es ja noch lange nicht, dass er diese Dinge, die ich vielleicht brauche oder die mein Team bereichern können, nicht mitbringen kann.
Das ist ein schöner Gedanke, Christina. Was will er mir zeigen? Was will die Situation, in der wir uns gerade bewegen, uns offenbaren? Und in verschiedenen Episoden habe ich ja hier schon so eine Verbindung gemacht zu diesem buddhistischen Konzept des Anfängergeistes. Ich habe sogar mal eine Spezialfolge gemacht, wo ich immer wieder Rückmeldungen bekomme, wo die Zuhörenden sagen, das war eine besondere, eine außergewöhnliche, vielleicht auch eine inspirierende Folge. Weil im Buddhismus gibt es ja die Idee, wir versuchen ganz offen in eine Begegnung zu gehen und wir lassen mal bewusst auf der Seite, was wir alles glauben oder was wir uns alles angeeignet oder all das Wissen, das wir uns angehäuft haben. Und das Versprechen oder die Vermutung ist eben, mit diesem offenen Geist, mit diesem Anfängergeist, da wird plötzlich ganz viel möglich. Da wird vor allem Begegnung möglich, da wird dialogisches Prinzip wird da möglich. Das heißt, da gibt es auch eine Verbindung zu Martin Buber und ganz großen Denkern. Und ich mache jetzt gleich die Verbindung zu diesem Thema, wo du im Vorgespräch mal erwähnt hast, nämlich Fremdheitserfahrungen. Du hast damals erwähnt, dass du Workshops anbietest und dort bewusst auch berücksichtigt, dass solche Fremdheitserfahrungen Platz haben, nämlich solche Situationen, wo Erwachsene gezielt aus ihren gewohnten Denk- und Wahrnehmungsmustern herausgelotst werden. Hier würde mich interessieren, von dir zu hören, Christina, gibt es da bestimmte Methoden oder gibt es da Momente, wo du sagst, die sind besonders wirkungsvoll, um einen solchen Perspektivenwechsel zu ermöglichen?
Wichtig dabei ist, dass sich alle möglichst wohl und gesehen fühlen, denn eine Fremdheitserfahrung braucht den Mut, sich darauf einzulassen und die Gewissheit, dass ich mich in einem sicheren Umfeld bewege und vor allem, dass ich hier nichts falsch machen kann, sondern nur meinen Erfahrungsschatz bereichere. Und das ist am Anfang, also ich habe selber im Studium auch eine Fremdheitserfahrung gemacht. Wir mussten im Wiesbadener Museum, hatten wir einen Schauspieler zur Seite und der hat uns dann in einem Workshop geführt, wo wir dann nachher im Ausstellungsraum, während die Ausstellung offen war, performt haben. Und das war so eine große Barriere, die wir da selber in unseren Köpfen überwinden mussten. Und nachher haben wir es gar nicht mehr gemerkt. Also es sind tatsächlich Besucher durch die Ausstellung gegangen und haben gesehen, während wir da performt haben. Und ich muss sagen, das ist so eine Erfahrung, die ich da mitgenommen habe, die würde ich jedem wünschen. Also ich würde jedem wünschen, dass er mal so eine Fremdheitserfahrung, in welchem Bereich auch immer, mal miterleben kann, weil das so viel öffnet, also so viel mit einem macht, dass ich auch nach wie vor, es ist jetzt 2 Jahre her und ich profitiere immer noch davon. Und in meinen Workshops ist es halt so, das mache ich halt in sehr kleinem Rahmen, weil ich eben diesen langen Zeitraum nicht habe. Wir haben da 3 Tage zur Verfügung gehabt. Ich mache das halt in kleinem Rahmen, aber ich merke halt, wenn ich zum Beispiel bei den Erwachsenen, wenn ich Simulationsbrillen aushändige, wo man unterschiedliche Sehbeeinträchtigungen mit nachempfinden kann und gebe denen dann mal ein Buch in die Hand und sie sollen mal versuchen, da was zu lesen oder sich im Raum, wenn sie mögen, sich im Raum zu bewegen. Das macht schon eine ganze Menge mehr, dass man halt versteht, aha, da ist jemand, der kann seine Umgebung nicht so wahrnehmen wie ich. Wie kann ich mit dem besser umgehen? Wie kann ich besser interagieren? Und was macht das auch mit mir?
Das ist ein interessantes Beispiel und auch den Wert, den du auf solches Erfahrungslernen setzt. Das klingt bei mir natürlich positiv an. Und wir haben vorhin von dir gehört, dass du diese Erfahrung mit dem Hackathon gemacht hast. Das ist ein sehr kreatives Umfeld. Und ich weiß auch, dass du in weiteren Innovationsnetzwerken aktiv tätig bist. Das heißt, du verbindest im Prinzip literarisches Arbeiten mit kreativem, schöpferischem Arbeiten. Und hier würde ich mit dir gern diskutieren, was können wir in der Bildungsarbeit aus diesen Innovationsräumen lernen, wenn es darum geht, mit Komplexität zu arbeiten, wenn es darum geht, mit Unterschiedlichkeit oder auch Ungewissheit umzugehen.
Wir leben derzeit und auch in der Zukunft in einer sich ständig verändernden Umwelt. Und wir müssen mit gewissen Unsicherheiten leben. Aber wir sind diesen nicht ausgeliefert. Wenn wir uns in diversen Teams zusammenschließen, wo jeder seine Ideen und Fähigkeiten mit einbringen kann, können wir diese Schwarmintelligenz optimal nutzen und von und miteinander lernen. Und ich bin ja auch ein großer Verfechter von lebenslangem Lernen. Und ich habe so in der Schulzeit immer schon erfahren, dass wir jetzt muss ich das oder ne, dieses hier, jenes Fach ist blöd, weil das Fach ist nicht blöd. Da war nur jemand, der mir das nicht richtig nahe bringen konnte. Und ich kann auch nicht in allen Fächern glänzen. Vielleicht habe ich ganz andere Fähigkeiten, die sich in Schulnoten nicht bemerkbar machen. Und so ist es ja auch im Berufsleben. Man hat dann irgendwann mal einen Beruf erlernt. Also ich habe auch 20 Jahre im kaufmännischen Bereich gearbeitet und mich da auch weiterentwickelt, aber es ist überhaupt nicht mein Beruf gewesen. Da mussten erst meine Kinder kommen, damit ich gemerkt habe, ich bin in einem Feld unterwegs, was mich überhaupt nicht bereichert, nicht fordert und auch überhaupt keinen Spaß mitbringt. Also wo ich keine, diese sogenannten Flow-Momente, die habe ich nur im Schreiben und in meiner kreativen Tätigkeit. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen das für sich selber überhaupt kennenlernen können und auch die Möglichkeit haben, das auszuleben, weil dann hätten wir viel mehr Zufriedenheit und auch diese Zukunftsängste wären dann eher so als, ah, was kommt denn jetzt? Wie kann ich damit umgehen? Und auch immer mal so der Blick zurück, was habe ich denn schon bis hierhin geschafft, auch in unsicheren Zeiten?
Ja, genau, die Zeiten sind wild, die Zeiten sind verrückt. Weißt du, bei mir klingt gerade so ein bisschen Viktor Frankl an. Da gibt es die Umstände, aber dann gibt es immer auch die Möglichkeit, wie reagieren wir auf die Umstände. Und ich höre bei dir heraus, vielleicht auch mit einem neugierigen Blick, vielleicht auch mit Freude mal experimentieren und ausprobieren. Bei mir in der Podcast-Reihe waren ja kürzlich zwei Kolleginnen, Andrea Barruetta und Ihre Schreibkollegin, die das Buch Jobcrafting geschrieben haben, wo es darum geht, Arbeit neu gestalten und eben nicht einfach sagen, da gibt es ein Stellenprofil, sondern in Verhandlungen, in Austausch, in Dialog gehen und sagen, was passe ich an, was verändere ich und was will ich ganz neu umsetzen und mal ausprobieren. Und ich weiß von dir, dass du auch viel Berührung und viel Wissen darüber hast, wie mit Menschen gearbeitet werden kann, die vielleicht eben nicht nur eine Sehbeeinträchtigung haben, sondern auch aufgrund ihrer sozialen Herkunft nur einen reduzierten Zugang zu klassischen Bildungsangeboten haben. Hier bin ich neugierig, von dir zu hören, einen inklusiven Bildungsprozess zu gestalten. Was braucht es dazu? Was ist dazu notwendig?
Ja, also du sprichst den Bereich Sehbeeinträchtigung an. Da habe ich mich ja auch, habe ich sehr viel recherchiert und rausgefunden. Und da ist es tatsächlich so, dass wir in der Struktur schon im Studium von den Sonderpädagogen Veränderungen herbeiführen müssten. Denn es gibt den Bereich Sonderpädagogik Sehen und Blindheit. Und wenn ich im Bereich Sonderpädagogik Sehen ausgebildet werde, lerne ich zum Beispiel die Brailleschrift gar nicht. Und Kinder, die mit einer sehr, sehr starken Sehbeeinträchtigung zur Welt kommen, die vielleicht auf dem Bildschirm einen Buchstaben erkennen können, indem sie den Kopf hin und her bewegen, denen ist gar nicht damit geholfen, wenn sie unsere sogenannte Normschrift, also die Schwarzschrift, erlernen. Die sollten eigentlich von Anfang an die Brailleschrift zur Verfügung bekommen, weil sie da viel schneller mitarbeiten können. Aber ein Pädagoge, der im Bereich Sehen, also starke Sehbeeinträchtigung ausgebildet ist, lernt nicht per se die Brailleschrift. Und da ist schon so die erste Stellschraube, die man ändern müsste, weil man diese Kinder einfach hinten überfallen lässt. Die werden dann jahrelang geschult mit der normalen Schrift. Wenn die dann vielleicht im Teenageralter sind, ist das Sehvermögen vielleicht kurz vor Blindheit. Und dann müssen die Brailleschrift lernen. In einem Alter, wo es sowieso schwierig ist, sich umzustellen. Und das ist dann auch wieder so dieses Othering. Also ich mache jetzt was ganz anderes als die anderen in der Klasse. Ich habe eine ganz andere Schrift zur Verfügung. Und wir haben halt immer noch viel zu viele Kinder und Jugendliche, also die den Schulabschluss nicht schaffen. Ob das jetzt herkunftsbedingt ist oder eben durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Denn jeder kann irgendwas beitragen und einen Beruf finden. Und ich denke, nur wir sind gefordert, da die Wege zu bereiten.
Du sagst Wege bereiten, du sagst gut überlegen, wann, zu welchem Zeitpunkt welche Schwerpunkte setzen. Und wir sprechen über Deutschland, Schweiz, Österreich, wir sprechen über Europa, das heißt Gebiete praktisch ohne Rohstoffe im Boden. Unsere Kraft, unsere Energie sind die Menschen, die hier leben, die Menschen, die zu uns ziehen. Und mit diesen Menschen müssen wir was aufbauen und gestalten und eben auch eine inklusive Bildung etablieren, die dieses ganze Potenzial abholt. Ich baue oft in meinen Podcasts so eine Zauberstabfrage ein und ich würde die gern zu dir zuspielen. Und die Zauberstabfrage nenne ich heute mal so: Christina, wenn du nur einen einzigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die Zukunft der Bildungsarbeit wünschen, damit Bildung wirklich ein Ort wird, der Vielfalt ermöglicht und nicht nur duldet?
Ja, also mein Wunsch wäre tatsächlich, dass man Vielfalt nicht als als Problem sieht, sondern als eine Bereicherung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Kinder mit Migrationshintergrund denke, dann kenne ich das so aus der schulischen Laufbahn meiner Kinder, dass dann geguckt wird, kann derjenige überhaupt Deutsch? Und es wird gar nicht geguckt, der bringt gerade eine andere Sprache mit, die kann er schon. Er kann nur noch kein Deutsch. Und andere Kinder, die haben vielleicht, die sind hier geboren und aufgewachsen, die haben dann keine zweite oder dritte Sprache. Und das wird aber so nicht als Bereicherung gesehen oder dass dann andere Feste gefeiert werden. Warum ist das ein Problem? Ich kann mir das doch angucken und ich kann sehen, vielleicht möchte ich daran teilhaben an den Festen. Dann ist es auch wieder eine Bereicherung. Ich lerne was Neues dazu. Oder ich kann auch sagen, gut, ich finde meine gut, wie sie sind und ich bleibe dabei. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber so dieses, die Unterschiedlichkeit, die wir ja alle mitbringen, dass das immer erst als so ein, dass es, man ist so im Defizitdenken. Also man denkt immer, das ist was Schlechtes, wenn jetzt jemand kommt und noch kein Deutsch spricht. Also das können wir alles lernen, wenn wir vernünftig an die Hand genommen werden und uns Wege aufgezeigt werden, wie es gehen kann. Und es ist ja auch für mich, wenn ich jetzt mit jemand anders, wenn ich in ein anderes Land reise, das Erste, was ich machen möchte, ist mich verständigen. Das heißt, ich werde auch erstmal versuchen, wenigstens ein paar Brocken von einer anderen Sprache zu sprechen, auch wenn ich nur 2 Wochen da bin, dass ich bitte Danke sagen kann oder ich möchte dies oder ich möchte dahin. Das würde ich mir wünschen, dass da wirklich viel mehr Offenheit ist und Aufgeschlossenheit auch für andere Kulturen.
Christina, das ist ja schon fast ein wunderbares Schlusswort, das du uns hier schenkst. Aber von der Choreografie her schaue ich immer, dass ich das Podcastgespräch am Schluss so mit einer Art didaktischen Reduktion schließe. Und ich probiere jetzt mal aus meinen Notizen, die ich parallel hier gemacht habe, das Wichtigste rauszupicken, nämlich 3 Punkte. Aus unserem heutigen Gespräch nehme ich mit: erstens, Vielfalt gelingt nicht durch Absicht allein, sondern Vielfalt braucht auch sprachliche Veränderungen, methodische Veränderungen und ich würde sogar sagen strukturelle Veränderungen in Bildungsprozessen. Dann habe ich mir notiert, Barrieren beginnen oft im Denken, in unserem Kopf und Barrieren lassen sich durch Perspektivwechsel, durch Geschichten, du bist ja auch Geschichtenfinderin und gemeinsame Gestaltung von dieser Zusammenarbeit oder diesem Lernprozess auflösen. Und dann habe ich mir drittens notiert, inklusive Bildung ist kein Zusatz, sondern ich denke wirklich, inklusive Bildung ist eine Art Qualitätsmerkmal von zukunftsfähiger Bildung, von zukunftsfähiger auch Erwachsenenbildung. Christina, was sind deine Gedanken dazu? Gibt es Ergänzungen?
Ja, also tatsächlich Inklusion und Barrierefreiheit haben wir ja auch in ganz anderen Beispielen kennengelernt. Die klassische Rollstuhlrampe dient ja nicht nur Rollstuhlfahrern, sondern Menschen mit Rollatoren, Müttern mit Kinderwagen, Rollerfahrern, was auch immer. Also dass wir immer gar nicht voraussehen können, wenn wir Barrieren abbauen, wie viel mehr Menschen wir damit eigentlich erreichen, ohne dass wir sie am Anfang mitgedacht haben. Und da würde ich mir wünschen, dass da einfach mehr ausprobiert wird.
Mut zum Ausprobieren, Mut zum Experimentieren, Mut zum Größerdenken, nichts ohne uns, für uns. Dieser Ausspruch gibt es ja aus der Behindertenrechtsbewegung. Und ganz am Schluss frage ich dich gerne, Christina, wie kann man sich mit dir verbinden? Wo findet man dich?
Ja, also ich bin auf LinkedIn unter Christina Oskui, also geschrieben, wie man es spricht, Oskui. Und meine Webseite heißt auch genauso christina-oskui.de. Und ich freue mich immer über Vernetzungsanfragen.
Fantastisch. Christina, herzlichen Dank für dieses lehrreiche Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Ich danke dir, Ivo. Wünsche ich dir auch.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.